D-Radio Wissen. Update.
Ich marschiere, weil ich um Freiheit für Venezuela bitten will, damit es Wahlen gibt, damit diese Regierung zurücktritt. Ich will das Venezuela zurück, das wir früher hatten. Heute haben wir keine Medikamente, kein Essen und keine Sicherheit auf den Straßen.
In Venezuela gab es gestern die größten Proteste seit langem. Die Demonstranten wie diese Frau fordern, dass die Regierung zurücktritt. Medien berichten, dass 2 Demonstranten erschossen wurden. Experten sagen, dass Venezuela kurz vor einem Bürgerkrieg steht. Die aktuelle Situation in dem Land ist das erste Thema im Update. Ich bin Ann-Kathrin Horn.
Update.
Funktioniert moderner Sozialismus? Das wollte Venezuela testen. Ende der 90er Jahre wurde Hugo Chavez zum Präsidenten gewählt. Er wollte die Armen reicher machen und die Einnahmen aus dem vielen Öl gerechter an alle verteilen. Klingt gut, jetzt zeigt sich allerdings, es hat nicht funktioniert. Mittlerweile ist Nicolas Maduro Präsident. Er hat Chavez abgelöst, als der gestorben ist. Maduro will den Sozialismus von Chavez weiterführen, auch wenn viele Bürger gegen ihn sind.
Julio Borges, eres el jefe del golpe de Estado.
Ich bin entschlossen, mein Vaterland und das Volk zu verteidigen. Und ich werde keinen Millimeter zurückweichen bei der Verteidigung der Wahrheit, der Verfassung und des Friedens.
En la defensa de la verdad y de la constitución y de la paz.
Die Opposition sagt, Maduro und seine Regierung haben das Land heruntergewirtschaftet, das ganze Geld ausgegeben und Venezuela international isoliert. Die Inflation liegt im Moment bei 720% und der IWF geht davon aus, dass sie nächstes Jahr sogar 2000% erreichen könnte. Wer ein Brot kaufen will, muss eine ganze Tüte voller Geldscheine dafür mitnehmen. Etwa jeder 4. Venezolaner ist arbeitslos, viele, vor allem die gut gebildeten, sind ausgewandert. Krankenhäuser haben nur noch 3% der nötigen Medikamente und die Supermärkte sind fast leer. Der durchschnittliche Bürger hat in den letzten 3 Jahren 5 bis 15 Kilo Gewicht verloren, weil es nicht genug zu essen gibt. Die Abgeordnete Yajaira Castro de Forero sagt, Präsident Maduro soll noch vor dem Ende seiner Amtszeit abtreten, statt weiter an der Macht zu kleben und immer weiter aufzurüsten, um die Ordnung im Land zu wahren.
Die Regierung investiert ihr Geld in Waffen, während das Volk vor Hunger stirbt.
Der Präsident und seine Regierung sagen, nicht wir sind schuld an der Situation, sondern der kapitalistische Westen, vor allem die USA. Maduro meint, dass die USA der Opposition in Venezuela dabei helfen, die Wirtschaft zu sabotieren, um ihn aus der Macht zu putschen. Die USA streiten das ab, allerdings hatten sie früher tatsächlich versucht, den Sozialismus in Venezuela zu verhindern. Mittlerweile klingen Maduros Vorwürfe allerdings ziemlich paranoid. Außerdem wurde heute bekannt, dass seine Regierung Veranstaltungen von US-Präsident Trump finanziell unterstützt hat. In Venezuela ist also erstens die wirtschaftliche Lage sehr angespannt und gleichzeitig auch die politische Lage. Auf der einen Seite stehen Präsident Maduro und seine sozialistische Regierung. Er hat auch die obersten Richter und die Wahlbehörde auf seiner Seite. Auf der anderen Seite steht das Parlament. Da hat seit 2 Jahren die Opposition die Mehrheit. Beide Seiten blockieren sich gegenseitig und die Demokratie funktioniert schon lange nicht mehr richtig. Und dann gibt es noch das Problem mit der vielen Gewalt im Land. Bei den Demos sieht man viele Vermummte, die Gewalt gegen Polizisten anwenden und umgekehrt. 2 Demonstranten sind erschossen worden, wahrscheinlich von Regierungsmilizen, und auch ein Soldat wurde wohl getötet. Günther Mayhold ist stellvertretender Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik und Experte für Lateinamerika. Er hat im Deutschlandfunk gesagt, dass das Problem in Venezuela ist,
dass wir eine sehr umfassende Verbreitung von Waffen haben, etwa über das staatlich unterstützte Milizensystem, über eine grassierende organisierte Kriminalität. Also die Gewaltpotenziale in dieser Gesellschaft sind sehr hoch.
Die Opposition hat schon angekündigt, dass die Proteste weitergehen sollen. Die Situation bleibt also angespannt.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Im Netz diskutieren vor allem Venezolaner über die Situation in ihrem Land. Viele teilen einen Satz, der mittlerweile zum inoffiziellen Motto der Demonstranten geworden ist. Er lautet: Die Leute verlieren ihre Angst vor dem Tod, wenn das Leben zu viel kostet. Bei Facebook schreibt Francisco Ramirez, das ist der Gipfel. Dass Diktator Maduro es erlaubt, dass auf die eigene Bevölkerung geschossen wird. Zumindest haben die Leute endlich ihre Augen geöffnet und lehnen sich gegen Maduro auf. Alfredo Olate twittert, es gibt Geld für Tränengas, aber nicht für Essen und Medikamente. Bobo dagegen ist nostalgisch. Er schreibt, manche von uns erinnern sich noch an das Venezuela, wie es früher einmal war. Reich und friedlich. Dann kam der Sozialismus und mit ihm Hunger und Kriminalität. Manuel Fernandes meint dagegen, dass der Sozialismus an sich nicht schlecht sei. Er sei nur falsch umgesetzt worden. Manuel schreibt bei Facebook, wenn Maduro weg wäre, sei das Problem noch lange nicht gelöst. Es brauche jemanden, der alle Seiten wieder zusammenbringt. Eine Art venezolanischer Gandhi wäre nötig. Leider sehe ich in keiner der sich bekämpfenden Parteien eine Persönlichkeit dieses Formates oder irgendwelche Ansätze, auf die Gegenseite zuzugehen. Ich sehe leider schwarz für die Zukunft Venezuelas.
Was sonst noch wichtig war?
Es gibt immer noch Modelabels, die nicht offenlegen, wer ihre Klamotten herstellt und ob das fair abläuft. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine Studie der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Vor 4 Jahren war ein Hochhaus in Bangladesch eingestürzt, in dem viele Firmen, auch Deutsche, ihre Kleidung produzieren ließen. Die Studie von Human Rights Watch, die jetzt veröffentlicht wurde, listet auf, welche Modelabels immer noch intransparent sind. Dazu gehören Hugo Boss, Desigual, Mango, Kick und Primark. Nasma Akhtar ist Gewerkschafterin in Bangladesch. Sie musste mit 11 Jahren die Schule verlassen, um als Näherin in einer Fabrik zu arbeiten. Jetzt kämpft sie für die Rechte der Näherinnen und würde sich von den Deutschen wünschen, dass sie sich dafür interessieren, wer ihre Klamotten herstellt.
Die Deutschen sollten wissen, was richtig und was falsch ist. Wir produzieren schöne Kleidung, aber wir haben Hunger. Wir brauchen keine tollen Urlaube, keine schicken Dinge. Wir wollen gesund sein und ein sicheres Zuhause haben.
Laut der Studie von Human Rights Watch gibt es auch positive Beispiele, zum Beispiel Tchibo, Aldi, Lidl und Puma. Die haben angefangen, die Namen und Adressen der Fabriken zu veröffentlichen, mit denen sie zusammenarbeiten. Die Experten sind sich sicher. In Syrien ist vor gut 2 Wochen Giftgas eingesetzt worden. Der Ort Khan Sheikhoun war aus der Luft angegriffen worden. Die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen in Den Haag hatte Proben von mehreren Opfern im Labor untersucht. Jetzt hat die Organisation mitgeteilt, dass auf jeden Fall das Nervengas Sarin oder etwas Ähnliches eingesetzt wurde. Die französische Regierung hatte gestern gesagt, dass dem Geheimdienst Beweise vorliegen, wonach die syrische Regierung für den Einsatz verantwortlich ist. Diese Beweise sollen in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Gestern hatte die AfD-Chefin Frauke Petri gesagt, ich trete nicht an als Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl. Das hatte viele AfD-Mitglieder und auch Politiker aus anderen Parteien überrascht. Die AfD gibt sich nach außen aber entspannt und sagt, das passt schon. Der Berliner Landesvorsitzende Georg Pasterski glaubt,
die Partei wird nicht wegen ihrer Kandidaten gewählt, sondern die Partei wird wegen ihrer Inhalte gewählt und wegen ihres Programms. Und dieses Programm wollen wir am Wochenende verabschieden.
Die AfD trifft sich am Samstag in Köln und will dort entscheiden, wer die Partei beim Wahlkampf für die Bundestagswahl anführen soll. Der Parteitag findet in einem Hotel in der Kölner Innenstadt statt und viele Gruppen haben schon angekündigt, dass sie demonstrieren werden. Die Polizei rechnet mit 50.000 Demonstranten. Auf den Platz vor dem Hotel passen aber nur 10.000. Die Kölner Polizei hat angekündigt, dass sie mehr als 4.000 Beamte im Einsatz haben wird. Polizeipräsident Jürgen Mattis meint, dass das nötig ist, denn er habe Hinweise darauf,
dass mehrere tausend Linksextreme nach Köln kommen werden und dass sich nach unseren Erkenntnissen auch mehrere hundert gewaltbereite Personen darunter befinden.
Die Kölner Polizei vermutet, dass sich Linke rächen wollen für einen Polizeieinsatz bei einem AfD-Parteitag letztes Jahr in Stuttgart. Damals hatte die Polizei mehrere hundert Gegendemonstranten eingekesselt.
Was noch wichtig wird.
Am Sonntag wird in Frankreich ein neuer Präsident gewählt, beziehungsweise wird ermittelt, welche Kandidaten später in einer Stichwahl gegeneinander antreten. Heute gibt es nochmal eine Fernsehdebatte mit allen 11 Kandidaten. Im Moment liegen in den Umfragen 4 Kandidaten etwa gleich auf. Der sozialliberale Emmanuel Macron, die Rechtspopulistin Marine Le Pen, der konservative François Fillon und der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon.
Und sonst in der Welt?
Bill O'Reilly ist einer der einflussreichsten und beliebtesten Politkommentatoren im US-Fernsehen gewesen. Der Star des konservativen Senders Fox News ist gefeuert wegen Vorwürfen, er habe jahrelang Kolleginnen und Mitarbeiterinnen sexuell belästigt. O'Reilly bestreitet die Vorwürfe, allerdings war durch eine Recherche der New York Times vor kurzem rausgekommen, dass er und der Sender Fox News 5 Frauen insgesamt $13 Millionen bezahlt hatten, um Klagen zu verhindern. O'Reilly war 21 Jahre lang das Gesicht des Senders. Er war bekannt für seine bissigen, teilweise auch rassistischen und frauenfeindlichen Kommentare. US-Präsident Donald Trump hatte ihn gegen die Belästigungsvorwürfe in Schutz genommen. Umgerechnet gut 170 Euro. Das ist ungefähr das, was der Durchschnitt in der Demokratischen Republik Kongo im Monat verdient. Und das ist auch der Preis, den die kongolesische Regierung für einen neuen Reisepass verlangt. Die biometrischen Pässe werden von einer Firma in Belgien produziert. Dieses Geschäft ist jetzt ein Fall für die EU-Kommission. Sie geht Hinweisen nach, dass von den gut 170 Euro für einen Pass Geld abgezweigt wird. Recherchen von Reuters zufolge gehen etwa 55 Euro davon auf ein Konto in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dieses Konto soll einem Verwandten des kongolesischen Staatschefs Joseph Kabila gehören. Der behauptet, dass die neuen Pässe nötig seien für mehr Sicherheit im Land. Der Verkehr in Chinas Städten ist eine Art Krieg. Autos gegen Fußgänger, Fußgänger gegen Fahrradfahrer. Eins der größten Probleme ist, dass sich kaum jemand an rote Ampeln hält. In der zentralchinesischen Stadt Wuhan haben die Behörden sich jetzt was dagegen einfallen lassen. An allen zentralen Kreuzungen haben sie Schranken installiert. Und die öffnen sich nur, wenn die Ampel für Fußgänger auf grün schaltet. Außerdem überwachen Kameras die Kreuzungen und wer die Schranken umgeht, wird für alle sichtbar in Großaufnahme auf einem Bildschirm gezeigt. Eine andere chinesische Stadt hatte schon mal versucht, Autofahrer mit einem Tankgutschein als Belohnung dazu zu bringen, Fußgänger über den Zebrastreifen zu lassen.
Wissensnachrichten.
Alkohol trinken wir ja am liebsten in Gesellschaft. Forscher aus Maryland in den USA wollten genauer wissen, wie Alkohol wirkt, wenn er in der Gruppe konsumiert wird. Dazu haben sie Experimente gemacht und zwar mit Flusskrebsen. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten, wieso denn bitte Flusskrebse? Die sind ja wahrscheinlich eher selten betrunken normalerweise.
Wohl kaum, es sei denn, es fällt mal eine Flasche Wodka vom Schiff oder sowas. Die Flusskrebse haben einmal den Vorteil, dass sie bei ähnlichen Konzentrationen betrunken sind wie Menschen.
Okay.
Und was wohl noch ein bisschen wichtiger ist, sie haben sehr große Neuronen, die man leicht untersuchen kann. Das heißt, die Forscher konnten Elektroden in einzelne Zellen stecken und messen, was der Alkohol dort macht. Und das geht natürlich bei Menschen nicht.
So, was macht denn ein Flusskrebs, wenn er betrunken ist?
Ja, also erstmal fängt er an, so relativ aggressiv rumzulaufen auf so Stelzenbeinen. Und nach einer Weile schlägt er dann sehr enthusiastisch mit dem Schwanz und springt so durch die Gegend. Und wenn er so richtig blau ist, dann fällt er auch mal um und bleibt auf dem Rücken liegen.
Und wenn die Tiere jetzt in Gesellschaft getrunken haben, dann waren sie schneller besoffen.
Ja, also das Experiment lief so. In der Woche vor dem Experiment waren die Krebse entweder zusammen mit Artgenossen in einem Becken oder alleine. Und für die Tests kamen die Krebse dann alle einzeln ins Becken. Die Forscher haben dann genau abgemessene Mengen Alkohol ins Wasser gegeben und gefilmt, wie sich die Krebse verhalten. Und bei denen, die vorher alleine waren, die waren dann früher betrunken. Und das konnten die Forscher auch in den Nervenzellen, also in den Neuronen, messen.
Jetzt sind ja Krebse keine Menschen. Was können wir jetzt mit den Ergebnissen anfangen?
Die Forscher haben da so eine Theorie. Sie vermuten, dass Alkohol bei den Krebsen, die Gesellschaft hatten, stärker auf einen speziellen Neurotransmitter wirkt. Und sie spekulieren, dass menschliche Nervenzellen ähnlich auf Alkohol reagieren könnten wie die von Flusskrebsen. Also dass dieser Neurotransmitter auch bei uns eine Rolle spielt. Und deswegen glauben sie, ihre Ergebnisse könnten die Grundlage für künftige Forschung sein, auch an Menschen.
So, von betrunkenen Flusskrebsen kommen wir jetzt zu Menschen, die Angst vorm Zahnarzt haben. Klingt erstmal wenig überraschend, die haben auch schlechtere Zähne.
Aber offenbar geht es ihnen wohl auch sonst nicht so gut. Forscher aus Großbritannien haben untersucht, was mit Menschen mit einer Zahnarztphobie los ist, die also auf krankhafte Weise Angst vorm Zahnarzt haben. Und den Betroffenen fehlen oft einige oder mehrere Zähne und sie haben Karies, aber nicht nur das.
Was denn noch?
Offenbar haben sie auch oft eine niedrigere Lebensqualität. Laut Studie sind sie häufig traurig, müde und nicht richtig fit. Wie genau der Zusammenhang zustande kommt, haben die Forscher aber nicht untersucht. Von der Phobie betroffen sind verhältnismäßig viele Menschen. Für diese Studie wurden Gesundheitsdaten von etwa 10.000 Patienten aus Großbritannien ausgewertet und etwa jeder Zehnte von ihnen gab an, aus Angst nicht zum Zahnarzt zu wollen. Wenn sie es dann doch mal zum Zahnarzt schaffen, wollen sie lieber die schnellere Lösung, also lieber Zähne ziehen, statt lange therapieren.
So, jetzt anderes Thema. Heute ist der 20.04. und damit auch der Welt-Cannabis-Tag. Unter Cannabis-Fans kennt man vielleicht die Tradition, um 20 nach 4 einen Joint anzuzünden.
Ja, und passend dazu hat die Forschungsinitiative Cannabiskonsum beim zuständigen Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte einen neuen Antrag für eine Studie eingereicht. Wenn es klappt, dann sollen in Berlin bald 25.000 Menschen zu Studienzwecken legal Cannabis konsumieren dürfen, zumindest wenn es nach den Wissenschaftlern geht. Erforscht werden soll, wie sich der Freizeitkonsum von Cannabis auf die Kiffer auswirkt.
Und die Teilnehmer kriegen das Gras das dann von den Wissenschaftlern oder wie?
Die Forschungsinitiative Cannabiskonsum stellt sich vor, dass Teilnehmer der Studie das Cannabis in der Apotheke bekommen sollen. Bis zu 30 Gramm Blüten monatlich. Und wer in Berlin wohnt, kann sich für die Teilnahme an der Studie bewerben.
Kiffen für die Forschung. Danke, Jenny.
Wetter.
Der Tag geht überall trotz einiger Wolken trocken zu Ende. Morgen kann es dann vom Norden bis zur Mitte regnen. Ansonsten kommen wieder Sonne und Wolken im Wechsel mit maximal 10 bis 14 Grad. Das war das Update. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Horn.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.